Ich lese den Text zur Predigt. Überschrieben ist das hier: der zehnte Teil der Ernte gehört Gott. Das ist aus 5. Mose 14 von Vers 22 an bis zum Schluss des Kapitels. Es geht in der Predigt nicht speziell um den Zehnten und wie das alles geregelt ist im Alten Testament, aber dieser Text ist trotzdem ein guter Hintergrundbericht, ein schönes Beispiel für das, was unser Prediger dann zu seinem Thema sagen will. Also, 5. Mose 14 von Vers 22 an. Jedes Jahr müsst ihr den zehnten Teil eurer Ernte für den Herrn beiseite legen. Bringt ihn zu der Stätte, die der Herr dafür auswählen wird, dass sein Name dort wohnt. Feiert dort ein Fest und verzehrt es alles vor dem Herrn, eurem Gott, den zehnten Teil von eurem Korn, Wein und Öl und dazu die erstgeborenen Jungtiere eurer Rinder, Schafe und Ziegen. So sollt ihr lernen, immer dem Herrn, eurem Gott, zu gehorchen. Wenn jedoch die Stätte, die der Herr auswählen wird, für euch zu weit entfernt ist und der Herr euch so reichen Ertrag geschenkt hat, dass ihr Mühe habt, den ihm zustehenden Anteil dorthin zu bringen, sollt ihr ihn verkaufen und das Geld zu seinem Heiligtum mitnehmen. Kauft dort für das Geld, was euer Herz begehrt: Rinder, Schafe und Ziegen, Wein und Bier und was ihr wollt, und genießt alles mit euren Familien in Gegenwart des Herrn eures Gottes und seid fröhlich dabei. Lasst auch die Leviten aus euren Dörfern und Städten mitfeiern, denn sie haben keinen Anteil an Grund und Boden in dem Land, das der Herr euch geben wird. Jedes dritte Jahr aber sollt ihr den zehnten Teil eurer Ernte in euren Ortschaften abliefern und dort in Vorratshäusern sammeln. Es ist der Lebensunterhalt für die Leviten, denn sie haben ja keinen Landbesitz. Auch die Waisen und Witwen und die Fremden, die bei euch wohnen, sollen davon essen, damit sie keine Not leiden. Wenn ihr so handelt, wird der Herr alle eure Arbeit segnen.
In dieser Reihe möchte ich einige Themen aufgreifen, die wir tendenziell einseitig beantworten. Wir haben uns im Geheimen da schon eine Meinung gebildet, die oft nicht besonders gut im Wort Gottes begründet werden kann. Wir haben einfach den Eindruck, es müsste so sein. Sarah weiß offenbar schon jetzt, was ich sagen werde, wie sie angetönt hat. Irgendwie haben wir den Eindruck, so kann es nicht sein oder so müsste es sein. Also wenn wir heute uns mit der Aussage beschäftigen, wenn es keinen Spaß macht, gefällt es Gott, dann sagt etwas in uns fast reflexartig, dass das nicht so sein kann. Hätte ich den Satz anders formuliert: wenn es Spaß macht, gefällt es Gott. Dann würden wir vielleicht unbesehen zustimmen und bei genauem Überlegen denken, nein, das kann man auch nicht einfach so sagen. Mir fällt auf, dass Christen manchmal zu einfachen oder vereinfachenden Aussagen im Glauben neigen. Ja, es gibt ganz einfache Aussagen in unserem Glaubensleben, die wie Felsen in der Brandung stehen. Solchen Aussagen kann man nicht rütteln. Das sind Aussagen wie: Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus starb am Kreuz für unsere Schuld, er ist auferstanden. Gott hat die Welt erschaffen. Das sind Aussagen, Bekenntnisse, die sind felsenfest, daran gibt es nichts zu rütteln, nichts zu interpretieren. Unsere Aufgabe kann nur darin bestehen, diese Aussagen zu erhellen und ihre Bedeutung zu vertiefen. Aber nichts rumzudeuteln. Ist Jesus auferstanden oder nicht? Ist er für unsere Schuld gestorben oder nicht? Das ist einfach ganz klar und eindeutig in der Schrift ausgesagt. Aber da gibt es eben noch andere Dinge, die uns in unserem Glaubensleben beschäftigen, die eben nicht so eindeutig sind in ihrer Aussage, wo es verschiedene Meinungen gibt. Und wir haben in unserer Gemeinde, vielleicht wissen das nicht alle, deshalb sage ich es jetzt, 4 Kategorien von Fragestellungen. Und wenn wir an ein Problem kommen oder eine Frage beantworten müssen, dann müssen wir uns eigentlich mal grundsätzlich zuerst überlegen, in welcher Kategorie, um welche Kategorie oder um welchen Aspekt von Fragestellung handelt es sich? Da haben wir zum ersten einmal, Entschuldigung, das ist jetzt etwas dumm gelaufen, aber ich glaube, das klappt schon. Ich hoffe es wenigstens. Ja, genau, jetzt geht's. Entschuldigung. Das sind die Grundwahrheiten. Das ist eben das, was ich jetzt sagte. Die elementaren Grundpfeiler unseres Glaubens. Und für diese elementaren Grundpfeiler unseres Glaubens, hoffe ich, sterben wir. Ich möchte nicht dafür sterben, ob man lange oder kurze Haare haben soll als Christ. Ich gehe jetzt dann schon zum Coiffeur, muss keine Angst haben, die denken, ich hätte jetzt ein bisschen lange Haare. Aber dafür würde ich nicht sterben. Aber ich hoffe, wir sterben dafür, wenn es darum geht, wer Christus ist. Und für das sterben Christen bis heute, weil sie an Jesus festhalten. Es gibt Grundwahrheiten, für die sterben wir. Für die leben wir und für die sterben wir, weil sie uns wichtig sind, von Bedeutung. Dann gibt es die Grundethik. Darum ringen wir. Das sind grundlegende moralische Maßstäbe. Es handelt sich um Verhaltensweisen, die wir vermeiden sollten. Lügen, Betrügen, Unzucht, Hass, Eifersucht und so weiter. Das ist die Grundethik, die wir im Grunde genommen befürworten und wir ringen darum, dass wir danach leben. Das sind die Bereiche, wo wir oft auch uns versündigen. Und wir wollen aber nach diesem Maßstab leben und darum ringen wir darum, dass wir auch entsprechend leben. Und dann gibt es die Überzeugungen, an denen wir arbeiten. Zu verschiedenen Themen gibt es bei verschiedenen Christen verschiedene Meinungen. Die Bibel hat in diesen Themenbereichen nicht einen Vers bereit, der alles klären würde, weil würde ich diesen Vers erwähnen, würde der andere mit einem anderen kommen und schon haben wir ein großes Problem. Also das heißt, es gibt Fragen, da muss man sich praktisch herantasten durch verschiedene Bibelstellen, durch geschichtliche und heilsgeschichtliche Zusammenhänge erschließt man dann, was hier Gott meint. Es sind auch oft Fragen, die in einer neuen Kultur wieder neu bedacht werden müssen. Es sind Fragen wie zum Beispiel Wiederverheiratung, die Stellung der Frau in der Gemeinde, Erdbestattung oder Kremation, soll eine Frau Gottesdienst ein Kopftuch tragen oder nicht? Welche Feiertage sollen wir hochhalten, welche nicht? Wie soll die Familienplanung aussehen? Kann man verhüten oder nicht? Weiß ich was? Alles solche Fragestellungen, wo man nicht einfach so eine Schwarz-Weiß-Antwort bereitet, sondern wo man sich vertiefter damit auseinandersetzen muss. Daran arbeiten wir und daran müssen wir immer wieder mal arbeiten, wenn solche Fragen aktuell werden. Und dann gibt es die Vorlieben und daran leiden wir. Das sind Geschmackssachen. Und wir haben oft die Tendenz, dass wir unseren Geschmack ganz unbewusst als den göttlichen Geschmack betrachten. Was mir nicht gefällt und was mir missfällt, das muss auch Gott missfallen. Und das gibt dann oft Streitereien. Das haben wir zum Teil auch schon erlebt, gerade mit den Haaren. Da hatten die einen den Eindruck gehabt, ein Mann darf keine langen Haare haben. Und auch Frauen, die sehr kurze Haare hatten, hatten sehr dafür gekämpft, dass Männer keine langen haben. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wenn Männer keine langen Haare tragen dürfen, dann dürfen doch Frauen auch keine kurze tragen. Wenn man schon dann biblisch sein will, dann muss man auch alles angucken. Manchmal sind es nur Geschmackssachen. Auch die Lieder, die wir singen, die Art, wie wir anbeten, hat oft viel mehr mit Geschmack zu tun, ob mir das gefällt oder nicht. Und ich denke, wir beurteilen eine Gemeinde tendenziell oft stärker danach, ob mir es gefällt oder nicht, oder ob hier eine gesunde Lehre ist oder nicht. In diesem Bezug sagte Rick Warren, oder schrieb Rick Warren in seinem Buch, in einer durchschnittlichen Gemeinde ist es wahrscheinlich leichter, die Theologie der Gemeinde zu ändern, als ihre Gottesdienstordnung. Wir haben jetzt hier ein schönes Gerüst, vielleicht haben die einen gedacht, was ist jetzt wieder los, was machen die jetzt wieder? Wir haben gar nichts gemacht, wir sind nur hineingekommen und haben gesehen, dass die Lichtanlage hier drin ist, von der wir schon in letzter Zeit schon lange sprechen, es wäre schön, wir hätten so eine, jetzt steht die da und dann kommt der Abwart und sagt, ja, jetzt komme ich noch, muss ich da wegräumen, ihr seid sicher sauer, dass das hier steht. Aber ich habe gesagt, nein, lass das nur stehen, super, dass das da ist, kannst du jeden Sonntag stehen lassen. Vielleicht denken, ja, das gehört sich doch nicht in einen Gottesdienst an. Warum? Vielleicht gefällt es dir nicht. Also, jetzt, was denkt ihr, in welchem Bereich sich unsere Themenreihe, unser Sonntagsquattro befindet? Von diesen vier Fragestellungen. In welchem Bereich bewegt sich unser Sonntagsquattro eher? Wer ist für eins? Für zwei? Für drei? Für vier? Interessant. Ja gut, wir haben also, da sehen wir, wie es schon schwierig sein kann, nur schon mal zuerst zu klären, in welchem Bereich sprechen wir überhaupt. Das kann sehr hilfreich sein, gute Lösungen zu finden, auch in einer Gemeinde. Ich bin für Punkt 3, tendenziell eher Punkt 3. Und da gibt es eben auch gerade in Punkt 3 oft nicht einfache Antworten. Gott mutet uns eben zu, dass wir differenziert denken. Er traut uns zu, dass wir gewisse Spannungen im Leben und im Glauben aushalten können. Das Leben und der Glaube an Jesus lassen sich eben nicht nur in Schwarz-Weiß-Aussagen formulieren. Manchmal hätten wir das gern, dass das Leben so einfach ist, aber so einfach ist das Leben nun nicht. Also wenden wir uns der ersten Behauptung zu, wenn es keinen Spaß macht, gefällt es Gott. Diese Aussage hat es in sich. Sie ist einfach wieder ganz typisch, wenn es keinen Spaß macht, gefällt es Gott. Viele Menschen würden diese Aussage sofort unterschreiben, weil wenn sie das nicht würden, dann würden sie schon lange an Gott glauben. Aber in ihren Köpfen, in ihren Herzen ist das wie festgemeißelt, wenn ich mit Gott lebe, dann wird das Leben ätzend langweilig. Dann kann ich das, was ich gern mache und das, was ich Freude habe, kann ich nicht mehr machen. Und wenn ich mich auf Gott einlasse, dann kurz vor dem Sterben, weil dann kann er mir nicht mehr zu viel in mein Leben hineinpfuschen. Und dann vielleicht alles, was schiefgelaufen ist, kann man dort noch zurechtbiegen. Gott ist in ihren Augen gegen alles, was Spaß machen könnte, das spannend im Leben sein könnte, muss ohne Gott stattfinden. So denken wir. Oder viele Menschen, hoffen wir nicht. Und hier lässt die alte Schlange grüßen, die schon der Eva suggerierte, dass Gott es eigentlich gar nicht gut meint mit ihr und dass er ihr das Beste vom Leben vorenthaltet. Sie sagte zu Eva, Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen, ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist, dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Also, wenn du jetzt gegen das verstößt, was Gott angeordnet hat, Eva, dann hast du das Leben in der Fülle. Du wirst sogar sein wie Gott. Du musst einfach begreifen, dass Gott nicht will, dass du ein gutes, erfülltes Leben führst. Er will dir das Beste vorenthalten. Leider glauben das viele Menschen. Viele Menschen sind dieser Lüge verfallen. Selbst jetzt, nachdem ja ersichtlich ist, was die Sünde für eine tragische Folge in unserer Menschheitsgeschichte hat. Natürlich gefällt es Gott, wenn wir Spaß haben. Doch müssen wir mal genauer hinsehen, von welchem Spaß wir reden. Denn nicht jeder Spaß gefällt Gott. Denn auch uns, sind wir doch ehrlich, gefällt auch nicht jeder Spaß. Der eine hat Spaß am Jassen, der andere hat Spaß am Schwimmen. Wir haben nicht an allem denselben Spaß. Gott gefällt, jetzt wollen wir mal sehen, welcher Spaß Gott gefällt und welcher vielleicht weniger. Und ich habe drei Spaßkategorien formuliert. Die erste Spaßkategorie ist der höllische Spaß. Leider ist der höllische Spaß ein sehr weit verbreiteter Spaß. Es macht den Leuten Spaß, bewusst oder unbewusst, die Gebote Gottes zu übertreten. Sie merken oft nicht gleich, wie zerstörerisch sich das auf das Leben der anderen, sowohl auch auf ihr eigenes Leben auswirkt. In den Sprüchen steht, es macht ihnen Spaß, Unrecht zu tun, über die schlimmsten Verirrungen anderer freuen sie sich. Es ist der Spaß, den wir an dem haben, was eigentlich nicht in Ordnung ist. Doch muss man auch sagen, dass dieser Spaß übrigens kein endloser Spaß ist. Der ist manchmal schneller fertig, als man denkt. Früher oder später kommt das böse Erwachen. In den Sprüchen haben wir eine solche Begebenheit beschrieben. Da heißt es, die fremde Frau lockt dich mit honigsüßen Worten, glatt wie Öl fließen sie von ihren Lippen. Also, das muss man sich mal vorstellen. Gut, das glänzt dann, aber das ist einfach ein Bild für Verlockung, für Erstrebenswert. Die Frau lädt ein und verspricht den großen Spaß für den, der sich auf sie einlässt. Alles scheint wunderbar und verlockend. Doch wer sich darauf einlässt, der wird früher oder später merken, dass der Spaß dann bald vorbei ist. Doch am Ende ist sie bitter wie Galle und tödlich wie ein beidseitig geschliffenes Schwert. Wie viel Spaß endet im Elend? In kaputten Familien? In Schuldenbergen oder gar im Tod? Aber eben, es macht den Leuten selbst Spaß, wenn sie sehen, wie andere gegen Gottes Ordnungen, die uns eigentlich zum Leben verhelfen, verstoßen. Paulus schreibt nach Rom, und obwohl sie genau wissen, dass die so handeln, nach Gottes gerechtem Urteil den Tod verdienen, lassen sie sich nicht von ihrem Tun abbringen. Im Gegenteil, sie finden es sogar noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie. Es ist ja interessant, dass wenn ich verkehrt handle, immer noch gerne einen anderen mitnehme, dann bin ich nicht der Einzige, der es verkehrt macht, sondern da ist ja auch noch ein anderer. Und wenn er es noch Schlimmeres tut, umso besser, dann bin ich ja noch besser. So funktionieren wir oft. Unsere Gesellschaft führt uns vor Augen, wie das funktioniert, was Spaß macht. Das soll man tun dürfen. Auf jeden Fall, Spaß ist heute fast das Heiligtum unserer Gesellschaft. Es muss einfach Spaß machen. Ist doch egal, was Gott dazu meint. Und es ist auch egal, welche Folgen das für mein Leben hat. Darum kümmern wir uns, wenn es dann soweit ist. Wir lassen uns doch den Spaß nicht verderben. Und wohin das führt, das können wir an Geschichten über Geschichten sehen. Der Spaß ist meistens kurz. Das Dilemma, das nachher eintritt, das ist verheerend. Wie viele Familien sind kaputt gegangen, weil der eine oder andere Ehepartner sozusagen einen Spaß gehabt hat mit dem Seitensprung. Die Familien sind auseinandergebrochen. Die Kinder mussten miterleben, wie alles auseinanderfliegt. Was ist denn das für ein Spaß? Lohnt sich denn das überhaupt? Aber darüber denkt man erst nach, wenn es vielleicht vorbei ist. Die Spaßkultur kann sogar bis in die christliche Gemeinde eindringen. Paulus schreibt Timotheus, denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aufsuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Das, was ihnen gefällt, das, was ihnen Spaß macht, das sollen sie sagen. Sicherlich war euch von Anfang an klar, warum ich diese Kategorie so bezeichnete, der höllische Spaß. Dieser Spaß führt nämlich direkt in die Hölle. Es ist ein Spaß, der Leben zerstört und Beziehungen kaputt macht. Und ein Spaß, der Gott beleidigt. Es ist der Spaß an der Sünde. Und stoßen wir das nicht so innerlich leicht weg? Ja, ja, das ist natürlich, oder die Welt, oder das ist unser Schwarz-Weiß-Denken, die Welt. Genau die Welt hat das Problem mit dem Spaß an der Sünde. Genau die haben den Spaß an der Sünde. Wir sind das heilige Volk. Aufgepasst. Der Spaß an der Sünde kann auch bei uns Raum gewinnen. In Hosea heißt es, im Saufen und Huren sind sie groß. Am schlimmsten treiben es ihre Führer. Aber es nimmt mit ihnen ein böses Ende. Es wird ein böses Ende nehmen. Und Paulus war einer von denen, der genau wusste, dass auch wenn er Jesus nachfolgt und Jesus liebt, nicht einfach automatisch vor diesem höllischen Spaß bewahrt ist, sondern dass er darum kämpfen muss, weil das uns immer wieder belügt und es sind so Lügen, die wir so gerne und so schnell glauben, selbst wenn wir Jesus gern haben. Und weil er wusste, wohin das führt, wenn er diesem Bedürfnis einfach freien Lauf lässt, kämpfte er dagegen. Mit aller Kraft. Wie ein Boxer, schreibt er. Und zwar kämpfte er nicht gegen die anderen, sondern er kämpfte gegen sich selbst. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst. Jetzt ist er da. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Paulus wusste um die Gefahr. Er hat nicht gesagt, ja, ich bin Christ, ich habe Jesus gern. Für mich ist die Welt und die Sünde kein Problem. Nein, er wusste es ganz genau. Und er hat dagegen gekämpft, weil er wusste, wohin das führen würde. Nun, die zweite Kategorie ist der normale Spaß. Wir stehen ja in der Gefahr, dass, weil wir ja die Gefahr des höllischen Spaßes kennen, jeglichen Spaß über Bord werfen. Dann zur Sicherheit gar keinen Spaß. Aber es gibt auch einen ganz normalen Spaß. Es gibt einfach einen Spaß, an dem jeder Mensch Freude haben kann. Und hier sind die Geschmäcker ganz verschieden. Die einen wandern gerne, die anderen haben Spaß am Autofahren, am liebsten Rennwagen. Andere spielen gerne mit dem Flipperkasten, das macht ihnen Spaß. Essen gern, genießen gern ein Glas Wein, tanzen gern, treiben Sport, sammeln Pilze, besuchen gern den Europapark. Ich weiß nicht, an was ihr Spaß habt, aber es gibt einfach ganz normalen Spaß im Leben. Einfach, dass man Spaß haben kann, das mit Sünde überhaupt nichts zu tun hat. Salomo kommt zur Erkenntnis, dass es eine Gabe Gottes ist, wenn wir Momente im Leben genießen können. Er schreibt, ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass wir Menschen in dem kurzen Leben, das Gott uns zugemessen hat, nichts Besseres tun können, als essen und trinken und es uns wohl sein lassen bei aller Mühe, die wir haben. So hat Gott es für uns bestimmt. Also in den Mühen des Lebens sollen wir Inseln finden, die wir einfach auch genießen können. Darüber wir uns freuen können, wo wir Spaß haben können. Die Kunst des Lebens sieht er darin, in diesem ganzen Mühen des Lebens, diese Inseln dann auch genießen zu können. Und es gibt Menschen, die können das gar nicht. Es ist eine Gabe Gottes, wenn man den Prediger durchliest, erwähnt das als eine Gabe Gottes, wenn man das kann. Und die verheirateten Männer werden sogar intensiv dazu aufgefordert, sich an ihren Frauen zu erfreuen. Sie sollen an ihren Frauen Spaß haben. Stellt euch das mal vor. Da steht, freue dich an der Frau, die du jung geheiratet hast. Christian, gell? Auch noch in 30 Jahren. Sie soll dir viele Kinder schenken. Anmutig wie eine Gazelle ist sie. Ihre Brüste sollen dich immer berauschen. In ihren Armen kannst du dich selbst vergessen. Genieße deine Frau, hab Spaß an deiner Frau. Ist doch das nichts anderes? Das steht in der Bibel. Das habe ich nicht erdichtet, stehe nicht im Bravo nirgends. Nein, es steht in der Bibel. Und den jungen Leuten empfiehlt Salomo sogar, das Leben zu genießen. Freue dich, junger Mensch, sei glücklich, solange du noch jung bist. Tu, was dir Spaß macht, wozu deine Augen dich locken. Sogar die Augen dich locken. Und selbst in unserer Arbeit sollen wir einen gewissen Spaß haben. Jedenfalls fordert Paulus die Epheser dazu auf, tut eure Arbeit mit Lust und Liebe, als Leute, die nicht Menschen dienen, sondern dem Herrn. Es ist auch eine Frage der Einstellung, ob ich nur immer jammer über meine Arbeit oder ob ich mit Lust und Liebe, ob ich einen gewissen Spaß habe an der Arbeit, ob ich griesgrämig über meinen Arbeitsplatz laufe und alle denken, der muss ein schweres Leben haben. Keine Freude. Ein armer Kerl. Und dann sagt man noch, dass er Christ ist. Und dann ist sowieso der Fall klar. Warum? Für die Leute. Es gibt also eine Art neutralen Spaß, den jeder Mensch genießen kann. Ob er Christ ist oder nicht. Wo Gott nichts dagegen hat. Wir dürfen einfach auch Freude am Leben haben und Gott hat nichts dagegen, wenn wir das genießen. Das Leben bringt genügend leidvolle Zeiten mit sich. Deshalb ist es nicht nötig, sich in guten Zeiten zusätzliche Trübsale zu verschaffen. Einzig sollen wir vor Augen halten, dass alles in einem gesunden Maß bleibt, dass aus einem neutralen Spaß nicht plötzlich ein höllischer Spaß wird. Und deshalb macht Salomo die jungen Leute, die er aufmunterte, sie sollen tun, was ihr Herz begehrt und was ihnen Spaß macht, sagt er ihnen dann doch noch, vergiss nicht, dass Gott für alles von dir Rechenschaft fordert. Also schau, dass du im Bereich des normalen Spaßes bleibst und dass du nicht meinst, dass Sünde Spaß ist, der Gott gefallen könnte. Nun, die Kategorie 3 ist der himmlische Spaß. Die dritte Kategorie, der himmlische Spaß, es ist die Freude, die nur Menschen kennen, die Jesus gern haben, die mit Gott verbunden sind. Natürlich gehört zum christlichen Leben immer wieder schwere und schwierige Zeiten, wie das übrigens zu jedem Leben gehört. Wir tun oft so, wie wenn wir nur als Christen Schwieriges durchmachen. Seht doch mal in die Leben anderer Menschen hinein. Es gibt kaum Leute, deren Leben immer so aufwärts geht, denen es immer gut geht. Das Leben ist gezeichnet von hoch und tief, von ganz tiefen Schlägen. Und so ist es auch bei uns Christen. Und manchmal ist sogar der Glaube an Jesus eine besondere Herausforderung im Leben. Paulus meinte, Verfolgungen sind etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Das kann Folgen haben, negative Folgen, menschlich gesehen, für unser Leben. Es ist jedoch ein großer Irrtum, wenn wir meinen, ein solches Leben sei einfach trostlos, da gäbe es keinen Spaß, keine Freude. Paulus sagt über sein Leben, und er hatte sehr viel Leid zu ertragen, wir erleben Dinge, die uns traurig machen und sind doch immer voll Freude. Immer voll Freude. Und ich möchte euch zwei Begebenheiten im Alten Testament, auf zwei Begebenheiten hinweisen, die zeigen, dass Gott selbst im religiösen Leben nichts dagegen hat, wenn wir Spaß haben. Israel hatte einige Fastenzeiten eingeführt, die den Leuten langsam lästig wurden. Aber sie wollten sie nicht einfach aufhören, das war ihnen auch nicht so recht. Hatten sie den Eindruck, sie würden sich verschulden oder so. Also sie fragten die Priester, was sie machen sollten. Und sie fragten, sollen wir auch künftig den Fast- und Trauertag im 5. Monat begehen, wie wir das schon seit vielen Jahren tun. Wir haben es da. Aber wir können nicht aufhören. Frag doch mal Gott, ob er was dagegen hat, wenn wir aufhören. Sie waren einfach müde geworden. Es war ihnen eine Last. Und die Antwort Gottes ist sehr überraschend. Nachdem er einiges gesagt hat, ich habe euch die Stelle, müssen wir mal den Zusammenhang dann lesen. Schlussendlich sagt er Folgendes. Das Fasten, die Fast- und Trauertage im 4., 5., 7. und 10. Monat sollen für die Leute von Juda zu Freudenfesten werden. Die Klage wird sich in Jubel verwandeln. Also nicht nur das Fasten im fünften Monat, sondern auch die Fastenzeiten im vierten, siebten und zehnten Monat. Also Gott hat gleich aufgedoppelt. Hat gesagt, gut, vielleicht habt ihr euch nicht getraut, so viel zu fragen. Aber ihr könnt alle fallen lassen, ihr könnt es vergessen. Überhaupt, euer Fasten war eh nur für euch selber, für euer religiöses Gefühl. Mir hat das nie viel gesagt. Und er hat nicht nur gesagt, ihr könnt aufhören, sondern er hat gesagt, verwandelt nun diese Fasten- und Trauertage in Freudentage. Feiert und festet und genießt an diesen Tagen das Leben. Gott hatte eine ganz andere Perspektive. Was ihm viel wichtiger war, war nicht, dass sie ihre Trauertage feiern. Ihm war viel wichtiger, dass im normalen Leben, im alltäglichen Leben, dass sie ihm Ehre erwiesen durch ihr Leben. Und so sagte er, aber haltet mir die Treue und behaltet das Wohl aller im Auge. Es nützt nichts, wenn ihr Trauer- und Feiertage macht und ihr unterdrückt eure Sklaven, ihr sorgt nicht für die Armen, ihr seid arrogant und frech, ihr fragt nicht nach mir und wie ich es meine, was nützt das? Dann festet lieber an diesen Tagen, dafür lebt ein Leben, das auch lebenswert ist. Wir können auch noch weiter zurückschauen, das haben wir gehört in der Schriftlesung. Gott ordnete an, dass das Volk Israel mehrmals im Jahr in Jerusalem Feste feierte. Große Feste. Und einmal im Jahr sollten sie den zehnten Teil ihrer Erträge nach Jerusalem bringen. In Jerusalem angekommen, mussten sie diesen zehnten nicht abgeben, sondern in Jerusalem selber verzehren. Habt ihr das schon mal begriffen? Also nichts gegen Spenden, unsere Kasse mag es verkraften. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, wir würden jetzt mit dem Zehnten kommen und dann gäbe es nach dem Gottesdienst ein Riesenfest und wir verzehren unseren Zehnten. So ungefähr war das. Und jene Israeliten, die weit weg wohnten und der Zehnte so groß war, dass ein Transportproblem entstand, sollen den Zehnten, den sie zurückgelegt haben, zur Ehre Gottes verkaufen und mit dem Geld nach Jerusalem kommen. Und was sollen sie dann mit dem Geld machen? Sollen sie es dem Tempel spenden? Was müssen sie machen mit dem? Ja, wenn ihr aufgepasst habt, habt ihr es nämlich schon mal gehört. Kauft dort für das Geld, was euer Herz begehrt, Rinder, Schafen, Ziegen, Wein und Bier, und was ihr wollt, und genießt alles mit euren Familien in Gegenwart des Herrn, eures Gottes, und seid fröhlich dabei. Also kann man nicht sagen, dass Gott grundsätzlich einfach etwas gegen Spaß hat, etwas dagegen, wenn wir uns freuen, sogar im religiösen Kontext, sogar im gottesdienstlichen Kontext, dass Gott Freude hat, wenn wir uns freuen. Er hat uns doch gemacht mit unseren Gefühlen. Es wäre ja komisch, hätte Gott uns geschaffen, uns die Fähigkeit zum Lachen und zur Freude gegeben und wir würden uns ein Leben lang damit beschäftigen, diesen Teil unseres Lebens, unseres Gefühlslebens zu unterdrücken. Ich kann euch sagen, wo wir dann landen. Das wisst ihr selber. Das Geheimnis eines Lebens, eines ausgeglichenen Lebens ist, dass die verschiedenen Züge, die Gott in uns hineingelegt hat, auch leben dürfen. Nicht, dass wir einfach etwas abmurksen. Und wenn wir uns nicht freuen können, auch mal lustig sein und Spaß haben, dann können wir auch nicht wirklich leiden. Sehr schwierige Situationen in unserem Leben als Christen können von der Freude gezeichnet sein. Weil es uns Spaß macht, auf ein Ziel hinzuleben, das sich lohnt. Da nehmen wir gern, wie übrigens auch die Sportler, Unannehmlichkeiten in Kauf, weil wir das Ziel erreichen und die Medaille gewinnen wollen. Weil wir diesen Spaß von Federer haben möchten, der am Schluss mit dem Wawrinka in den Armen liegt und sich am Boden wälzt. Diesen Spaß wollen wir und den bekommen wir. Und deshalb macht die Nachfolge, Jesu macht auch Spaß, weil wir dieses Ziel vor Augen haben. Paulus sagt, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Es ist ja klar, weshalb ich hier vom himmlischen Spaß spreche. Denn der himmlische Spaß führt direkt in den Himmel. Und den Spaß, den himmlischen Spaß, den wir hier schon haben, ist ein Vorgeschmack auf den Spaß, den wir einmal haben werden. Und es macht Spaß, ich sage es nochmals, Jesus nachzufolgen. Warum? Weil wir ein hervorragendes Ziel haben. Und es macht nichts mehr Spaß, auf etwas hinzuleben, was sich wirklich lohnt. Und da macht es sogar Spaß, Opfer zu bringen. Deshalb kann ich die Opferleitgeschichte, mit der kann ich oft gar nicht viel anfangen. Natürlich muss man Opfer bringen. Aber wir bringen doch diese Opfer gern, weil wir das Ziel vor Augen haben. Und wenn wir meinen, als Christen müssten wir immer frustriert sein, weil wir nicht so leben können wie die anderen oder gewisse Freuden nicht haben, die andere haben, was soll denn das überhaupt? Dafür haben wir Freude, die sie überhaupt nicht kennen. Und wir wissen auch, dass auch die, die von Gott nichts wissen wollen, nicht deswegen glücklicher sind und glücklicher leben. Dass auch die in ihrem Leben Tiefschläge haben und dunkle Stunden durchlaufen. Tun wir doch nicht immer so mit selbstmitleidig, sondern denken wir, es ist ein Spaß, Jesus nachzufolgen. Und warum? Weil unser Ziel extrem super ist. Und der Malachi, finde ich, macht das, führt das uns in einer hervorragenden Weise vor Augen. Entschuldigung, der Vergleich mit den Kälbern, aber nehmt es nicht allzu persönlich, aber er muss ja ein Bild brauchen. Für euch aber, die ihr mit mir treu gewesen seid, wird an diesem Tag die Sonne aufgehen. Sie wird euer Recht an den Tag bringen und alle Wunden heilen. Ihr werdet Freudensprünge machen, wie Kälber, die aus dem engen Stall auf die Weide gelassen werden. Habt ihr das schon mal gesehen? Kälber, die auf die Weide gelassen werden, die springen und wir werden, wie Kälber werden wir springen. Das wird ein Riesenspaß sein. Das ist unsere Perspektive. Und deshalb macht es Spaß, Jesus nachzufolgen, weil wir ein hervorragendes Ziel haben und weil Gott uns auf diesem Weg zu diesem letzten großen Spaß, zu dieser Freude, zu dieser großen Freude, auch immer zwischendrin wieder Inseln schenkt, wo wir das so ein Stück weit miterleben. Und auch unsere Gottesdienste sollen ein Stück weit Insel sein, wo wir uns einfach freuen können, wo wir Spaß haben können, dass wir Kinder Gottes sind. Selbstverständlich hat Gott nichts dagegen, wenn wir Spaß im Leben haben. Wenn wir uns freuen, im Gegenteil, je mehr wir den normalen Spaß und den himmlischen Spaß erleben und genießen, je weniger kommen wir in Versuchung, uns dem höllischen Spaß hinzugeben. Und je mehr wir uns dem höllischen Spaß hingeben, je weniger werden wir uns freuen, uns dem himmlischen Spaß hinzugeben. Das beißt sich. Auch der normale Spaß. Aber je mehr wir das auch leben und lernen zu genießen, wenn die Zeit da ist, das wird uns bewahren vor dem höllischen Spaß. Gott will nicht Leben verhindern, er will Leben schenken. Jesus benutzt einmal ein sehr schönes Bild für das Leben von Menschen, die an ihn glauben. Und ich liebe diese Aussage von Jesus sehr. Da sagt er, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Ein Bild des Lebens. Der Heilige Geist, der in unser Leben kommt, der uns ganz neue Perspektive gibt, neue Ausrichtung. Quelle, Ströme lebendigen Wassers. Denkt an dieses Wort, wenn ihr am Rheinfall steht oder an den Niagarafällen, wenn ihr das Geld habt und dorthin fliegen. Denkt daran, Ströme lebendigen Wassers, Leben will Gott uns schenken, nicht Leben verhindern. Schließlich geht es nicht um Spaß, sondern es geht um lohnendes und sinnvolles Leben. Das bekommt ein Mensch einzig und allein in der Verbindung mit Gott. Und Paulus sagt das sehr gut. Im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt: Gerechtigkeit, Friede und Freude. Friede und Freude. Freude hat etwas mit Spaß zu tun. In unserem Sprachgebrauch. Das sind doch die Lebensqualitäten, die die Menschen eigentlich suchen. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Und genau das ist das, was Gott uns schenkt. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Es geht eben um viel mehr als nur um Spaß zu haben. Niemand kann ein Leben lang Spaß haben. Paulus sagt dann noch: Wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude. Gott freut sich auch. Und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Möge Gott uns helfen, dass unser Leben von Gerechtigkeit, Frieden und Freude gezeichnet ist, die nur dann in unserem Leben zum Ausdruck kommen kann, wenn wir Jesus dienen und ihm nachfolgen. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, dass du ein gnädiger, freundlicher Gott bist. Und dass es dir, dass du nichts dagegen hast, wenn wir Freude haben, wenn uns Dinge Spaß machen im Leben. Aber du möchtest, dass wir ja in Ehrfurcht vor dir leben. Dass wir nicht Menschen schädigen. Dass wir unser Leben nicht kaputt machen durch höllischen Spaß, sondern du möchtest Leben schenken, Leben ermöglichen. Du willst, dass wir in Gerechtigkeit, in Friede und Freude leben können. Und schenke, dass wir auch als Christen das ausstrahlen, dass man uns auch ein Stück weit diese Freude ansehen kann an der Arbeit. Dass die Leute nicht den Eindruck bekommen, als Christ muss man griesgrämig sein, muss man lustlos sein, kann man nicht wirklich lachen. Aber dass wir nun sehen, dass wir eine Freude haben, die uns erfüllt, die sie vielleicht noch gar nicht kennen. Und danke, Herr Jesus, dass du für uns am Kreuz gestorben bist und uns so ermöglicht hast, dass wir überhaupt diese Freude, diese himmlische Freude erleben können. Und dass es uns Freude machen kann, dir nachzufolgen und dir zu dienen, weil du uns erlöst hast und weil eine wunderbare Zukunft auf uns wartet. Eine Zukunft voll Freude und Friede und Gerechtigkeit. Amen.